Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sören Brinkmann, guten Tag. Bis 18 Uhr konnten die Wählerinnen und Wähler in Sachsen und Thüringen gestern ihre Stimmen abgeben. Nach 18 Uhr waren dann die Stimmen der Verantwortlichen aus der Politik dran. Stundenlange Berichterstattung natürlich in den Medien, in Wahlsendungen und in Runden der Spitzenkandidaten. Wie wurde der Wahlabend präsentiert? Wie wurde berichtet? Um Zahlen, Einordnungen und Politikersprech am Wahlabend geht es gleich in unserem Medienmagazin. Und wir würdigen und erinnern an einen der Vordenker des Medienjournalismus, Lutz Hachmeister, der im Alter von 64 Jahren gestorben ist.
3, 2, 1. 18 Uhr, die Prognose für das Bundes.
Ja, 18 Uhr, Punkt 18 Uhr, da lagen die ersten Zahlen auf dem Tisch, auch im ZDF, hier bei Bettina Schausten, an einem Wahlabend in Sachsen und Thüringen, der von manchen schon als Zeitenwende für das Parteiensystem beschrieben wird. Durch die zweistelligen Ergebnisse aus dem Stand für das BSW, auch und vor allem aber wegen des Erfolges der AfD. Die Partei hat natürlich auch gestern eine große Rolle gespielt in den Medien, die Spitzenvertreter vor sämtlichen Mikros gefragt. Dabei waren Medien bei der Wahlparty in Thüringen ja gar nicht zugelassen. Eindrücke des Wahlabends zusammengefasst von Brigitte Beetz.
Es war ein kleiner Scoop, der dem TV-Sender Welt da gelungen war an diesem Wahlabend des 1. September. Obwohl man sich gleichzeitig dafür ein wenig zu genieren schien.
Wir werden das, glaube ich, den Zustand der Ampel gleich nochmal auch weiter vertiefen können. Schauen jetzt aber nach Thüringen, wo sich Björn Höcke geäußert hat. Wir sehen gleich die ersten Bilder, muss man ein bisschen genauer hinschauen, ist leicht versteckt. Aber dann gibt es auch die erste Reaktion von ihm.
Wir machen mal ganz kurz Unterbrechung übertragen, weil ich gleich dann auch in den Landtag rüber muss und wirklich nur 2, 3 Sätze sagen kann. Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann siegst du. Und heute, liebe Freunde, haben wir gesiegt.
Die unscharfen Bilder sind aus den hinteren Rängen im Saal des Gasthauses aufgenommen, in dem die Thüringer AfD ihre Wahlparty veranstaltete, von der sie alle Medienvertreter ausgeschlossen hatte. Interessant ist, dass Höcke hier von einer Übertragung spricht. Möglicherweise meinte den Stream, den die zeitweise verbotene Zeitschrift Kompakt offenbar ins Netz gestellt hat.
Er ist der Wahlgewinner von Thüringen, aber wir haben es gesehen, er hat auf einer Wahlkampfveranstaltung gesprochen, wo keine unabhängigen Kamerateams und Journalisten zugelassen waren.
Das wird ordnet der Welt-TV-Moderator ein. Wenig später ist Björn Höcke in der ARD zu sehen.
Sie sind die Partei mit den meisten Stimmen an diesem Wahlabend. Sie werden aber auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Das muss ja gerade wieder sein.
Das ist eine Tatsache.
Wollen wir uns darüber unterhalten?
Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten.
Hören Sie bitte auf, mich zu stigmatisieren. Wir sind die Volkspartei Nummer 1 in Thüringen. Sie wollen doch nicht ein Drittel der Thüringer Wähler als rechtsextrem einstufen.
Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie jetzt Ministerpräsident werden wollen. Das war Ihr großes Ziel, das haben Sie plakatiert. Jetzt haben Sie die meisten Stimmen. Wie werden Sie es jetzt angehen?
Es ist kein leichter Spagat, den die Journalistinnen und Journalisten an diesem Abend vollführen müssen. Die AfD ist ohne Zweifel der Gewinner beider Landtagswahlen, auch wenn sie keine Mehrheiten hat und steht deshalb im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite müssen nun Vertreter einer Partei interviewt werden, die als gesichert rechtsextrem gilt und die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen oder zumindest in ihrem Sinne reglementieren will. Wie der Jurist Stefan Möller, der Sprecher der AfD Thüringen, hier im MDR.
Und da beginne ich natürlich in dem Falle bei dem Mann, dessen Partei heute Abend die stärkste Kraft im Thüringer Landtag geworden ist. Die AfD, ungefähr 30,5% sind wir aktuell. Dazu Glückwunsch, auch wenn der Mitteldeutsche Rundfunk nicht zu ihren bevorzugten Sendeanstalten gehört. Aber die Frage muss natürlich auch gestattet sein, jetzt, was fängt man an mit diesem Ergebnis, mit diesem Wahlergebnis? Denn offenbar will ja mit Ihnen irgendwie keiner so richtig zusammenarbeiten, Herr Müller.
Ja, das waren zumindest die Rezepte der Vergangenheit. Ob sich das so in Zukunft weiter durchziehen lässt, angesichts dieses klaren Wählervotums, welches ja auch die Brandmauer abgewählt hat. Ja, das wage ich doch sehr zu bezweifeln.
Eigentlich keine Überraschung. Aber man merkt, dass auch AfD-Politiker inzwischen sehr geschult sind im Umgang mit der medial vermittelten Öffentlichkeit. Die AfD-Kernbotschaft des gestrigen Abends, die Brandmauer wurde abgewählt, war von allen AfD-Vertretern immer wieder zu hören. Auch vom Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla, den Bettina Schausten im ZDF auf die Umstrittenheit des Thüringer Spitzenkandidaten Höcke anspricht.
Halten Sie Björn Höcke für einen geeigneten Ministerpräsidenten?
Wissen Sie, dass Sie jetzt an diesem Wahlabend genau mit diesen Thesen und mit diesen Aussagen wiederkommen, das finde ich eigentlich ein Stück weit beschämend, Frau Schausten. Wir haben hier sensationelle Ergebnisse erzielt in Thüringen, aber auch in Sachsen. Und alles andere, wie es auch in Thüringen weitergehen wird, das werden auch die Parteifreunde in Thüringen entscheiden.
Und dieser letzte Satz, er hätte auch von Vertretern anderer Parteien gesagt werden können.
Brigitte Beetz hat sich die Wahlberichterstattung gestern Abend angeschaut und zugehört. Ja, Eindrücke waren das also aus Thüringen und Sachsen. Aber nach der Wahl ist vor der Wahl. In 3 Wochen wird ja schon auch in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Und rund um diese Wahlen haben wir Medienschaffende aus den Regionen nach ihren Meinungen gefragt. Immer montags hier im Deutschlandfunk in unserem Medienmagazin und zu hören auch in unserer Deutschlandfunk-App. Zum Wahlherbst in 3 ostdeutschen Bundesländern. Jetzt der Gastkommentar von Henry Lohmer, Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen aus Potsdam.
Willkommen im Herbst 2024. Meteorologisch hat er gestern begonnen, kalendarisch fängt er am 22. September an, politisch steht er schon lange als Menetekel im Raum. Der erwartete Rechtsruck bei den Landtagswahlen ist nun zumindest in Sachsen und Thüringen eingetreten. Zudem konnte die Phantompartei BSW in beiden Ländern aus dem Stand Erfolge feiern. Und das bei einer Wahlbeteiligung auf Rekordniveau. In Brandenburg wird in 3 Wochen gewählt. Auch hier könnte die AfD stärkste Kraft werden und das Bündnis Sarah Wagenknecht ist noch im Rennen um Platz 2. Wenn die Ränder erstarken, gerät die Demokratie unter Druck und mit ihr die Pressefreiheit. Das ist so und dennoch wird es sowohl in Sachsen und Thüringen als auch in Brandenburg weiterhin unabhängige und kritische Berichterstattung geben. War es aber auch, in allen 3 Ländern ist das Klima für Journalisten rauer geworden. Und das nicht erst in diesem Wahlkampf. Studien zeigen, dass es in Ostdeutschland ein geringeres Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen gibt als im Westen. Wir leben nur scheinbar in einer Demokratie. Tatsächlich haben die Bürger nichts zu sagen. Diesem Satz stimmt nach einer aktuellen Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie mehr als die Hälfte der Ostdeutschen zu. Damit einher geht eine größere Skepsis gegenüber den Medien und einer kritischen Öffentlichkeit. Das populistische Lügenpresse-Narrativ hat hier in der Flüchtlingskrise 2015 und während der Corona-Pandemie stärker verfangen als anderswo. Die AfD bedient fleißig das Narrativ der politisch-medialen Klasse, die sich gegen sie verschworen habe. Brandenburgs AfD-Landeschef René Springer etwa führt den Fakt, dass seine Partei nach den Kommunalwahlen im Frühjahr nicht ausreichend Kandidaten hatte, um die ihr zustehenden Mandate zu besetzen, auf eine, Zitat, Diffamierungskampagne der Altparteien und eines Großteils der Mainstream-Medien zurück. Ein Vorwurf, der angesichts des Erfolgs der AfD absurd anmutet. Sie lag bei dieser Wahl in 16 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten vorn. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird es eng, falls die AfD auf Landesebene in Regierungsverantwortung kommen sollte. Das hat Brandenburgs Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt wörtlich angekündigt. Allerdings ist es nach Lage der Dinge höchst unwahrscheinlich, dass die AfD in Brandenburg an die Macht kommt. Wie sehr die Verschwörungserzählung von den fremdgesteuerten Medien dennoch verfängt, zeigt sich immer stärker auch im öffentlichen Raum. Reporterinnen und Reporter werden beschimpft, bedroht und manchmal auch attackiert. Wüste Schmähungen bis hin zu Morddrohungen auf Social Media sind trauriger Alltag. In einem solchen Klima ist es für Journalistinnen und Journalisten nicht einfach, sich mit kritischer Berichterstattung zu behaupten. Wie umgehen mit einer Partei wie der AfD, die in weiten Teilen rechtsextrem ist, von vielen Wählern und sicherlich auch von einigen Lesern und Hörern, aber als normal betrachtet wird. Die Antwort darauf kann nur sein, professionelle Standards einzuhalten, journalistisch sauber zu arbeiten, Falschbehauptungen mit Fakten zu widerlegen und Zusammenhänge einzuordnen. Einseitige Empörung und Demaskierungsversuche wirken eher kontraproduktiv. Wenig hilfreich ist es aber auch, wenn in Wahlkampfzeiten Demokraten ihre populistische Seite entdecken. So spricht Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke seit dem Erstarken des BSW nun regelmäßig über Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. So als ob in der Mark über die Weltpolitik entschieden würde. Und er stellt das Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge in Frage. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer machte sich angesichts der energiepolitischen Positionen der AfD für den Bau kleiner Atomkraftwerke in seinem Bundesland stark. Solche Forderungen, die von der jeweiligen Parteilinie abweichen, sind an sich legitim. Sie wären aber glaubwürdiger, wenn sie nicht erst in der heißen Wahlkampfphase auftauchen würden. Und das neue Bündnis Sarah Wagenknecht ist auf Landesebene eine politische Blackbox, auch für uns Journalisten. Das Personal ist weitgehend unbekannt und wird ferngesteuert. Die Namensgeberin des Bündnisses, die selbst kein Amt in Brandenburg anstrebt, hat klargemacht, dass sie bei etwaigen Koalitionsverhandlungen mit am Tisch sitzen wird. Anfragen wie unsere zu Kosten und Finanzierungsplänen der eigenen Wahlversprechen werden nicht beantwortet. Wenn die Landtagswahlen in Brandenburg so ausgehen sollten, wie die Umfragen es andeuten, ist das nicht das Ende der Demokratie. Aber es stehen unruhige Zeiten bevor. Willkommen im Herbst 2024.
Der Kommentar von Henry Lohmer, Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen. Hier ist der Deutschlandfunk, 15.47 Uhr. Dass Hass und Hetze ungezügelt, unmoderiert und ununterbrochen auf X verbreitet werden. Die Klagen darüber sind ebenso alltäglich geworden, seit Elon Musk die Kurznachrichtenplattform übernommen hat, die damals noch Twitter hieß. Es passt zu seinem Verständnis von unbeschränkter Meinungsfreiheit. Damit stößt er jetzt aber an Grenzen, buchstäblich. Denn in Brasilien hat ein Richter die Sperrung von X angeordnet. Der Richter ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, um Desinformation zu bekämpfen und entsprechend das Internet zu überwachen. Anna Herberg berichtet.
Der Internetdienst X soll in Brasilien gesperrt werden. So ordnete das am Freitag Alexander de Moraes an, Richter am obersten Gericht des Landes. Die Plattform des Tech-Milliardärs Elon Musk soll seine Geschäftstätigkeit im nach Einwohnern siebtgrößten Land der Welt sofort und vollständig einstellen. Musk habe völlige Missachtung der brasilianischen Souveränität und insbesondere der Justiz gezeigt, begründete de Moraes die Entscheidung. Elon Musk schrieb auf seiner Plattform: Die Quelle Nummer 1 für die Wahrheit würde damit geschlossen. De Moraes nannte er einen bösen Diktator, der sich als Richter verkleidet habe. Es ist die Eskalation eines monatelangen Rechtsstreits, erklärt Politologe Mauricio Santoro, der genau zu diesem Streit forscht. Dies geschieht im Kontext mehrerer Verfahren, die Richter Moraes führt gegen sogenannte digitale Milizen, die Desinformation und Hassreden verbreitet haben sollen, die in dem Putschversuch in Brasilien im Januar 2023 gipfelten. Die meisten sozialen Netzwerke trafen daraufhin Vereinbarungen mit der brasilianischen Regierung, um extremistische und gewalttätige Inhalte zu blockieren, mit der Ausnahme von X. Moraes hatte im April Ermittlungen gegen Musk eingeleitet und ihm vorgeworfen, illegale Accounts wieder aktiviert zu haben. Musk warf dem Richter daraufhin Zensur vor. In der Folge kündigte Musk an, die X-Vertretung in Brasilien zu schließen, weil er um die Sicherheit der Mitarbeiter fürchte. Im August machte er ernst. Donnerstag dann setzte de Moraes Musk eine 24-Stunden-Frist, erneut einen Rechtsvertreter für X einzusetzen. Die Frist ließ Musk verstreichen. Rechtsberater Alan Carlos da Silva Marquez begrüßt die Entscheidung des obersten Gerichts. Alle Unternehmen in Brasilien müssen sich an die Regeln halten. Ich denke, dass die brasilianische Justiz unabhängig davon, was passiert oder welche persönlichen politischen Ansichten es hat, hart sein muss. In den sozialen Medien allerdings zeigt sich viel Kritik. Von Zensur ist die Rede. Brasilien reihe sich damit ein in eine Liste von autoritär regierten Ländern und Diktaturen. Von Nordkorea über Russland bis Venezuela, kommentierte dagegen Nicolas Ferreira die Entscheidung. Einer der populärsten Abgeordneten aus dem Lager des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, den Musk selbst als Brave Man, als mutigen Mann ehrte. Längst ist aus dem Rechtsstreit ein politischer Kulturkampf geworden. Die politische Rechte Brasiliens wirft Richter Jim Moraes schon lange vor, autoritär zu sein und seine Befugnisse zu überschreiten, während ihn die progressive Linke recht kritiklos als Hüter der Demokratie feiert. Raum für konstruktive Diskussionen abseits des Schwarz und Weiß gäbe es kaum mehr, beobachtet Politologe Mauricio Santoro. Musk hat in dieser Polarisierung Klarstellung bezogen, auch aus wirtschaftlichen Interessen. Schließlich gelang ihm unter Ex-Präsident Bolsonaro der erfolgreiche Einstieg seines Starlink-Internets in die Amazonas-Region. Mauricio Santoro ist aus einem anderen Grund kritisch gegenüber der Entscheidung. Die Suspendierung von X wird das Narrativ der Bolsonaro-Anhänger ohne Zweifel stärken, dass die brasilianische Linke mit Hilfe des Richters Jim Moraes autoritär die Meinungsfreiheit einschränkt. Es ist kaum mehr möglich, den Fall nüchtern zu betrachten. Es werden sehr unruhige Zeiten kommen. Die X-Sperrung werde diese Polarisierung nochmals verstärken. Und das in einem wichtigen Wahljahr. Im Oktober finden in Brasilien Kommunalwahlen statt.
Anne Herberg berichtete, unsere Korrespondentin für Lateinamerika. Und die Sperrung von X in Brasilien beschert jetzt offenbar dem Konkurrenten Blue Sky einen großen Zulauf. In den vergangenen Tagen habe man 1 Million Nutzer in Brasilien gewonnen, hieß es von den Verantwortlichen bei Blue Sky. X hatte zuletzt laut Medienberichten in Brasilien rund 20 Millionen Nutzer. Medias Res, das Medienmagazin im Deutschlandfunk, wo wir über Lutz Hachmeister sprechen möchten, erinnern möchten an einen Mann, der nicht nur einen Beruf hatte, sondern viele. Autor, Filmemacher, Journalist, Hochschullehrer, Leiter des Grimme-Instituts. Ein Mann, der sich nicht mit einem, sondern mit vielen Themen beschäftigt hat. Mit der deutschen Zeitgeschichte ebenso wie mit Sterneküchen, mit Politik, Philosophie und natürlich auch mit Medienkritik. Heute ist in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass er sich vielleicht nicht entscheiden konnte, weil ihm alles Spaß machte und alles gelang. In 8 Tagen wäre Lutz Hachmeister 65 geworden. Anfang der vergangenen Woche ist er gestorben, wie jetzt bekannt wurde. Und über diesen Mann, der die Medien, der den Journalismus so sehr geprägt hat, möchte ich sprechen mit meinem Kollegen Michael Mayer. Herr Mayer, welche Rolle hat Lutz Hachmeister gespielt in den Medien, im Medienjournalismus?
Naja, er war ein Intellektueller, ein engagierter Intellektueller, ein Medienexperte, der die Entwicklung durchaus auch mal mit so einem Augenzwinkern beobachtet hat. Und vor allem ganz wichtig, er hat ja viele Dinge, viele Entwicklungen schon vorweggesehen, die früher noch nicht ganz so gesehen wurden. Also zum Beispiel hat Hachmeister ja immer gesagt, dass das Klein-Klein der bundesdeutschen Medienpolitik, also dieser Föderalismus, wobei er den Föderalismus jetzt nicht verachtet hat oder so, aber er hat gesagt, dass die deutsche Medienpolitik manchmal zu klein ist, zu selbstverzwergt ist angesichts der Entwicklung, dass große Medienplayer, also Stichwort Google, Stichwort Facebook oder Microsoft, auf den Plan treten. Und da hat er immer dafür geworben, dass man die Dinge größer betrachten muss. Mittlerweile geschieht das ja auch auf EU-Ebene. Aber da hat Hachmeister immer schon früh gewisse Entwicklungen vorweggesehen. Und wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, er hat ja Ende der 80er Jahre das Medienressort des Berliner Tagesspiegel begründet. Das war ja eine Zeit, wo das Thema Medien noch nicht ganz so stark auf der Agenda der Redaktionen war. Also es gab zwar damals schon die Bücher von Neil Postman, aber trotzdem war das noch nicht ganz so selbstverständlich. Und da hat er im Tagesspiegel dieses Ressort begründet, weiterentwickelt, hat Autoren und Autorinnen angeworben, hat so verschiedene Stile und Formen gepflegt. Also da war er auch schon sehr, sehr weit vorne. Und das haben ja dann im Laufe der Zeit dann auch andere Redaktionen übernommen. Also Hachmeister war immer ein Visionär, fand ich.
Den Medienjournalismus hat er nach Deutschland gebracht, kann man das so sagen?
Im Grunde schon. Also er hat sich da sicherlich auch was abgeguckt aus anderen Ländern in den USA. Also Stichwort, gut, Neil Postman war ja, glaube ich, Kanadier. Aber trotzdem, er hat auch immer nach anderen Ländern geschaut und hat dann viele Entwicklungen vorweggesehen. Und das Medienressort am Tagesspiegel war dann sein Werk. Und er ist ja dann anschließend zum Grimme-Institut gewechselt nochmal.
Ja, und Sie haben es eben schon erwähnt, er hat die großen Linien auch gezogen und sich immer wieder Gedanken gemacht über den Wandel der Medienlandschaft auch. Dazu sagte er vor einigen Jahren hier in einem Interview.
Das ist ziemlich signifikant, weil Netflix hat nur ein einziges Geschäftsmodell, das Streaming, und Bertelsmann war mal in den 1990er Jahren der größte Medienkonzern der Welt. Also da sieht man im Grunde, wo die deutsche Medienindustrie angekommen ist. Sie wird, ganz egal, welche Anstrengungen unternommen werden, immer weiter marginalisiert. Also so eine nationale Medienindustrie, selbst in einem hochentwickelten Industrieland mit 80 Millionen Einwohnern wie Deutschland, hat im Vergleich mit diesen transnationalen Digital- und Wissenskonzern keine Chance mehr.
Ja, da hat er zum Beispiel beschrieben, wie etwa Netflix mit einem Geschäftsmodell deutsche Mediengiganten abhängt. Aber er war ja nicht nur Journalist und Medienexperte. Wo hat er denn noch Spuren hinterlassen, Herr Mayer?
Ja, in ganz vielen Bereichen. Also ich habe mich manchmal auch gefragt, wie er das überhaupt zeitlich hinbekommen hat, weil er auf so vielen Feldern aktiv war. Also er hatte einen enormen Output an Büchern und Produktionen. Also er war ja unter anderem auch Gründungsdirektor des Instituts für Medien und Kommunikation in Köln, aber er hat eben auch Bücher geschrieben und Filme gedreht, und ich zähle mal ein paar auf, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit jetzt an der Stelle. Also er untersuchte unter anderem den Berliner Medien- und Politikbetrieb in einem Buch, er analysierte den Politik- und Gesellschaftsklüngel Hannovers in einem Film, also er stammte ja aus Minden, nicht weit weg von Hannover, er schrieb ein Buch über Hans-Martin Schleyer, oder er widmete sich der Struktur des berühmten Gesprächs zwischen dem Philosophen Martin Heidegger und Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein. Und daneben schrieb er aber auch über leichtere Themen. Zum Beispiel hat er ein Buch gemacht über die Côte d'Azur, wo er auch im Sommer immer gerne war. Also man sieht daran, sein Werk war wirklich sehr breit gefächert, was aber auch daran lag, dass Hachmeister durchaus vielseitig interessiert war. Und dazu gehörten eben nicht nur die klassischen Themen wie Politik oder Medien, sondern eben auch Themen wie ferne Reiseziele oder auch gastronomische Themen.
Vielleicht noch kurz abschließend, was bleibt von ihm?
Also ich denke, wie gesagt, der Visionär, der bleibt natürlich. Und was auch bleibt, sind natürlich diese ganzen Bücher und Filme, die er gemacht hat, die durchaus, finde ich, viele von denen sind immer noch lesens- und sehenswert. Und was auch interessant ist, er hat vor seinem Tod noch ein letztes Manuskript fertiggestellt. Darin geht es um die Interviews, die Adolf Hitler Medienvertretern gegeben hat. Und wie zu lesen war, soll das auch so eine Art Analyse sein, welche Fehler Medien zuweilen begehen, wenn sie mit Diktatoren sprechen. Und das ist ja leider noch immer ein aktuelles Thema. Und dieses Buch erscheint posthum im November und ist gewissermaßen, wenn man das so sagen kann, Hachmeisters Vermächtnis. Also lassen Sie mich noch sagen, ich glaube, Hachmeister wird schon fehlen im bundesdeutschen Medienjournalismus und Betrieb, weil er immer so eine interessante und auch witzige Figur war. Insofern ist das schon eine traurige Nachricht heute.
Vielen Dank, Michael Mayer, über Lutz Hachmeister, der in der vergangenen Woche im Alter von 64 Jahren gestorben ist. Und das war Medias Res, das Medienmagazin an diesem Montag mit Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Tag.